Ja, ich würde am Anfang gerne ganz kurz mit euch beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Erlöser bist und dass du lebst, dass du da bist. Und ich bete, Herr, dass wir wirklich von dir hören. Ich danke dir, dass dein Wort ja wie ein zweischneidiges Schwert ist, dass das Seelische vom Geistlichen scheidet. Und ich bete, dass du uns wirklich deins ins Herz legst und hören lässt, was dir wichtig ist. Danke, Herr. Amen. Ja, der Bernd hat ja letzte Woche bereits schon angekündigt. Achso, wollt ihr noch ein zweites Skript haben zur Hilfe? Ich habe noch eins. Das hilft vielleicht ein bisschen. Bernd hat letzte Woche angekündigt, dass wir jetzt weiter eine Predigtreihe starten, und zwar in der es über die Liebe des Vaters geht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gott alle Menschen liebt, oder? Dicke, dünne, große, kleine, fleißige, faule, blonde, schwarze, weiße und so weiter. Ich denke, das ist eine Tatsache, da brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken und drüber reden, da sind wir uns einig, oder?
Ja.
Liebt Gott auch alle Gemeinden? Die Großen, die Kleinen, die Konservativen, die Charismatischen, die Evangelikalen, die Katholischen, die Baptistischen, die weiß nicht, was es alles gibt, Orthodox. Liebt er alle Gemeinden?
Ja.
Ja? Sind wir uns einig. Wenn er alle Menschen liebt, liebt er alle Gemeinden, weil, ja, da sind die Menschen versammelt, gell? Gott liebt die Menschen und er liebt die Gemeinden. Und er hat Sehnsucht nach jedem Menschen. Ja, und mir ist es, als ich da, mir das so wieder neu klar wurde, habe ich an das Plakat denken müssen, das wir mal vor Jahren in Wasserburg aufgehängt haben. Ich habe es nochmal dabei. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da steht drauf: Weißt du eigentlich, dass sich Gott nach dir sehnt? Gott sehnt sich. Er hat so Sehnsucht nach uns Menschen. Wir haben hier diesen Spruch von Johannes 3,16 drauf. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat richtig dick Sehnsucht. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn das mit mir? Wie ist es denn mit meiner Sehnsucht? Und ich muss zugeben, früher hatte ich sehr, sehr viel Sehnsucht nach Gemeinde. Und heute? Ich hatte 3 Wochen Urlaub. Wir waren weg, weit weg. Und es war richtig schön. Wir haben uns gut erholt. Und als ich wiederkam, habe ich meinen Papierstapel in der Küche aufgeräumt. Da stapeln sich immer so viele Sachen. Ab und zu muss ich da aufräumen. Und mir fiel ganz zufällig in Anführungsstrichen, eine alte Aufatmen-Zeitschrift in die Hand, die ich irgendwie verräumen musste. Und ich habe darin so geblättert und mir fielen da verschiedene Artikel ins Auge, die mich ins Herz getroffen haben, weil ich mich ein Stück wiedererkannt habe. Da beschreibt ein Pastor die verschiedenen Phasen, die er in seiner Beziehung zur Gemeinde durchlebt. Und er resümiert darin, wie Christen oder die meisten Christen ihre Liebe und ihre Beziehung zu Gemeinde erleben und durchleben. Und er beschreibt da folgende Reihenfolge. Er sagt, oft ist es so, und zwar in dieser Reihenfolge. Phase 1. Ich liebe meine Gemeinde, weil sie so toll ist. Meine Gemeinde ist so toll, ich liebe sie. Phase 2. Ich liebe meine Gemeinde. Sie ist mein Zuhause. Hier bin ich daheim, da gehöre ich hin. Ich liebe meine Gemeinde, denn da bin ich zu Hause. Phase 3. Ich liebe meine Gemeinde, aber manchmal nervt sie mich auch. Ja, ich liebe sie schon, aber ist auch ein bisschen nervig manchmal. Phase 4. Ich würde meine Gemeinde ja lieben, wenn sie nicht so furchtbar wäre. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand in irgendeiner Phase vielleicht wiederfindet. Ich fand es sehr interessant. Und er schreibt weiter. Er schreibt: Ich habe schon so manche Christen diese Phasen durchlaufen sehen. Menschen, die anfangs begeistert von ihrer Gemeinde waren und mit ganzer Kraft mitgearbeitet haben und die am Ende frustriert weggeblieben sind. Manche haben sich dann eine neue Gemeinde gesucht und wenn ich recht sehe, die gleichen Phasen durchlebt, nur schneller. Andere haben sich generell von Gemeinde distanziert und wieder andere sind geblieben, wurden aber zu notorischen Gemeindenörglern. Was läuft hier falsch? Sind es die Gemeinden, die hier schuld sind? Lange Zeit habe ich in dieses Horn getutet und war natürlich überzeugt, dass ich das alles besser mache und dass eine Gemeinde mit mir als Pastor natürlich viel besser ist. Das hätte ich natürlich nie so gesagt, aber gedacht habe ich es. Mittlerweile wurde ich eines Besseren belehrt. Natürlich machen Gemeinden auch vieles falsch. Aber das Grundproblem, warum immer mehr Christen Gemeinde frustriert hinter sich lassen, scheint mir anderswo zu liegen. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben folgende Sätze geschrieben. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich und noch so ernsthaft und hingebend meint. Da liegt für mich der Hase im Pfeffer. Wir lieben unseren Traum von Gemeinde mehr als die real existierende Gemeinde. Puh. Das hat mich schon ein bisschen getroffen, sage ich jetzt mal. Habe ich auch einen Traum von Gemeinde, den ich vielleicht mehr liebe als die Gemeinde selber? Ich meine, wir haben am Visionstag mit dem Peter Soltau einen Traum, Gottestraum von Gemeinde entdeckt, erarbeitet. Den wollte ich eigentlich eingesteckt haben. Ich mache jetzt mal bloß schnell schauen, in welcher Tasche ich den jetzt habe. Ich habe ihn jetzt irgendwie... Ich dachte, ich hätte dabei. Der Sepp hat noch eins. Er rettet mich jetzt. Jetzt habe ich mein Bild. Danke. Ich lese es nochmal vor. Wir wollen eine wachsende Gemeinde sein, in der die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar ist. Unsere Überzeugung ist, dass noch viele Menschen in Wasserburg mit uns den Glauben an Jesus wagen werden. Als geliebte Kinder Gottes erleben wir mehr und mehr sein heilendes Handeln und geben es weiter. Wir wollen. Ich finde es ein super Traum. Ich finde es einen schönen Traum. Ich bin begeistert von diesem Traum und von dieser Vision. Mir gefällt es. Und ich denke mir, so eine Gemeinde wäre ich gern mit euch. So eine Gemeinde wäre ich gern. Und dann kommt dieses Wort, wäre? Wäre? Warum wäre? Was sind wir denn? Was sehen wir denn, wenn wir in Gemeinde fahren, wenn wir in Gottesdienst gehen? Was sehen wir denn? Geht es uns vielleicht so wie einem anderen Autor in dieser Zeitschrift? Das möchte ich euch auch nochmal vorlesen. Ein anderer Autor beschreibt seine Fahrt in den Gottesdienst. Wir sitzen im Auto und befinden uns auf dem Weg zum Gottesdienst. Gestern Abend ist es spät geworden. Trotzdem haben wir uns für den Gottesdienst aus dem Bett gequält. Teils aus guter Gewohnheit, weil der Sonntagsgottesdienst in unserem Leben gesetzt ist und es sich total falsch anfühlen würde, wenn wir nicht dabei wären. Teils aber auch aus Pflichtbewusstsein und ja, warum eigentlich noch? Was zieht mich dahin? Zieht mich was? Oder drückt es mich nur in diese Richtung? Während ich aufs Gaspedal trete, um schneller anzukommen, muss ich mir gleichzeitig eingestehen, echte Sehnsucht fühlt sich anders an. Ganz klar, ein richtiges Bedürfnis nach Gemeinde und Gottesdienst ist nicht vorhanden. Zumindest heute nicht. Und als ich anfange, mir Rechenschaft abzugeben über die Erwartung, mit der ich mich dem Bestimmungsort Gemeinde nähere, entdecke ich in mir wenig Konkretes, jedenfalls nichts richtig Attraktives, das bei mir Vorfreude oder eine Spannung wecken würde. Ganz im Gegenteil, befindet sich in mir eine Liste von Befürchtungen. Wer macht heute wohl wieder die Moderation? Oh, hoffentlich nicht Petra, diese sonderbare Mischung aus unkoordinierter Hektik und Langeweile. Aber Lorenz, der es liebt, die Versammlung durch Begrüßungsspiele auf geistliche Betriebstemperatur zu bringen, wäre auch nicht gerade das, was ich heute brauche. Außerdem wurde für heute nochmal dieser Gastredner angekündigt. Und ich frage mich, ob er dieses Mal auf den Punkt kommt. Oder werde ich erneut mit einer unübersichtlichen Zitatensammlung von christlichen Vordenkern aus Amerika und der Schweiz in die Woche verabschiedet? Gibt es heute vielleicht etwas, was mich wirklich erreicht und mich anders gehen lässt, als ich gekommen bin? Zugegeben, meine Hoffnung, dass genau das passieren wird, ist nicht gerade ausgeprägt. Dazu kommt das Wissen darum, dass wir im Musikteam seit einigen Wochen eine chronische Unterbesetzung haben. Und ohne ein unverkrampftes und lebendiges Singen fehlt für mich mehr als nur eine Kleinigkeit. Und überhaupt fällt mir das Miteinander in unserer kleinen Gemeinde seit einiger Zeit richtig schwer. Es gibt zu viel Unausgesprochenes und gleichzeitig die spürbare Unzufriedenheit mit der Situation, in der wir uns befinden. Warum also fahre ich zu diesem kleinen Häuflein unserer von Unbeirrten? Nur weil ich Leiter des Verbandes bin, zu dem diese Mini-Gemeinde gehört? Unser Weg zum Gottesdienst führt uns vorbei an anderen Kirchen und Gemeindehäusern. An Alternativen fehlt es nicht. Einige dieser Gemeinden sind deutlich größer und wirken auf den ersten Blick auch richtig aktiv und gut besucht, ja fast schon lebendig. Ich bin erfahren genug, um nicht wirklich neidisch zu werden. Aber wenn ich an unsere kleine Gruppe und unsere großen Ambitionen denke, dann bin ich schon frustriert. Und wieder steht die Frage im Raum, welchen Grund habe ich, um heute in den Gottesdienst zu fahren? Was treibt mich an? Was ist meine Erwartung? Ja, was treibt uns an? Was ist unsere Erwartung? Unsere Erwartung in der Gemeinde? Und manchmal ertappe ich mich, meinen Antrieb so zu sehen. Und ich glaube, ich habe das Bild aus Versehen der Edeltraut in die Hand gedrückt. Kann das sein? Genau, danke schön. Da sind meine Blätter, die ich vermisse. Manchmal sieht mein Antrieb so aus. Könnt ihr das sehen? Das berühmte Bild vom Esel mit der Karotte vor dem Mund. Ja? Ein Reiter sitzt auf einem Esel und hält ihm die Karotte so mit der Angel vor den Mund. Und der Esel ist angetrieben, immer dieser Karotte nachzulaufen. Manchmal sehe ich uns so. Wir sind der Esel, oder ich sehe mich so oder uns so. Das kann man jetzt so oder so sehen. Gott sitzt auf dem Esel und hält uns seine Visionen und seine Versprechen vor den Mund. Und wir laufen. Das ist anstrengend und doof. Aber das ist nicht Gottes Bild von Gemeinde. Es ist nicht sein Bild. Gott sei Dank, es ist nicht sein Bild. Aber ich ertappe mich manchmal dabei, mich so zu fühlen oder so zu denken oder so dieses, ja, so eine Vorstellung zu haben. Aber es ist nicht Gottes Wahrheit. Gottes Wahrheit ist ja eine andere. Er sagt in Matthäus 18, Vers 20, ich habe leider die Bibelstellen dem Jürgen geschickt ohne Bibelstellen. Ich wollte es ihm schicken, habe den Anhang vergessen. Also ihr müsst jetzt selber nachlesen oder ihr hört einfach zu. Matthäus 18, Vers 20, da sagt Jesus ganz simpel, ihr kennt es alle, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ganz bekannt, ganz, wir wissen das alle. Da, wo wir uns in Jesu Namen versammeln, ist er da. Da dürfen wir ihn erwarten. Wir dürfen Jesus hier erwarten. Er ist da. Wir dürfen ihn erwarten in all der Schwachheit, in der Mangelhaftigkeit, im kleinen Rahmen. Zwei oder drei, sagt Jesus. Und er sagt auch nicht da, wo der Gottesdienst eine ganz tolle Veranstaltung ist, super inszeniert, der Lobpreis perfekt, die Predigt tipptopp, alles super, wo 150 Leute kommen, was weiß ich, wo alles super toll ist. Da bin ich, nein, er sagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich da. Da dürfen wir ihn erwarten. Ja, erwarten wir ihn? Wirkt er hier? Tut er das? Am letzten Sonntag haben wir eben, der Dieter hat es nochmal gesagt, wir haben gehört, dass Gott Rückenschmerzen geheilt hat. Wir haben gehört, dass er Zahnschmerzen geheilt hat. Er wirkt. Das passiert schon. Und das ist ja auch schon Teil unseres Vision Statements. Als geliebte Kinder Gottes erleben wir mehr und mehr sein heilendes Handeln und geben es weiter. Das ist schon da. Es ist nicht wäre. Da ist schon was da. Natürlich wollen wir darin wachsen. Wir wollen davon mehr. Wir wollen immer davon mehr. Wir wollen da jetzt nicht satt sein. Wir wollen darin wachsen. Aber da ist schon was da, weil Jesus da ist. Ja, nur manchmal ist dieses Handeln so unspektakulär und so, ja. Ich habe manchmal so Bilder vor mir, wo Evangelisten da tausende von Leuten einladen und die Leute stehen aus dem Rollstuhl auf und man hat so große Bilder und so große Spektakel und das merkt man sich. Aber wenn Gott so im Alltag handelt und Rückenschmerzen weggehen, vergessen wir das schnell wieder. Aber er handelt und er ist da mit seinem Geist und mit seiner Kraft. Und das sollten wir uns wirklich bewusst machen und zur Kenntnis nehmen. Wir sollten uns bewusst machen, was wir schon sind. Wir sind nämlich Gottes Familie. Und Familie, das führt mich jetzt auch zu einem weiteren Punkt, Familie ist auch etwas, was so eigentlich irgendwie was Normales ist. Also wenn ich jetzt Leuten erzähle, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder, dann schaut mich keiner an und sagt, wow, echt, wow, cool. Ich meine, bei Michael ist es vielleicht noch eher, wenn er sagt, ich habe 7 Töchter, das ist was Besonderes. Aber jetzt so Familie an sich zu sagen, okay, ich habe eine Familie, ist nichts Besonderes. Es ist was, ich sage jetzt mal, Normales, oder? Es ist, jeder hat eine Familie. Also wenigstens eine Herkunftsfamilie, ein Mama, ein Papa, muss jeder haben, weil irgendwo kommt er her. Es ist nichts übermäßig Besonderes und doch, es ist was ganz Besonderes. Es ist beides. Familie ist was sehr Kostbares. Also wenn ich an meine Kinder denke, dann sind sie mir kostbar, dann sind sie mir wertvoll und ich würde sie nicht eintauschen wollen. Ich würde auch den Otto, meinen Ehepartner, nie eintauschen wollen. Der ist für mich was Besonderes. Den liebe ich, den gebe ich nicht her. Das ist für mich was Besonderes, auch wenn Familie an sich vielleicht nicht besonders scheinen mag, weil es was Normales ist. Und doch ist es so was Kostbares, was Wertvolles. Also jeder, der Kinder und Familie selber hat, weiß, der würde seine Familie nicht hergeben, nicht eintauschen. Man liebt sie. Ja, und für Gott ist es noch viel mehr so. Er liebt seine Familie. Gott liebt seine Familie, weil sie ihm kostbar ist, weil sie ihm wertvoll ist und weil sie ihm was ganz Besonderes ist. Und seine Familie sind wir. Das sind seine Gemeinden, seine Kinder, seine Jünger. Einmal waren ganz viele Menschen um Jesus versammelt. Und da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Das ist Markus 3, 31 bis 35, wer es nachlesen möchte. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und die suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, ja, er guckt ringsum, die um ihn saßen, da sprach er, siehe, da, meine Mutter, meine Brüder, ihr seid meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus bezeichnet die, die um ihn versammelt sind, als seine Familie. Die, die rings um ihn sitzen, die ihm zuhören, die da sind, die seinen Willen tun. Ja, jetzt jeder, der Familie hat, weiß, dass es auch da viel Konfliktpotenzial gibt. Familie ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und schön. Ja, wir haben uns im Dienstagshauskreis immer mit Familie beschäftigt, eine ganze Weile. Und wir haben da 2 Spalten gemacht, Gutes, Schlechtes. Ich habe da mal in meinem Heftchen noch nachgeguckt, da waren ganz viele Seiten von guten und schlechten Dingen, die in Familie sind, vorkommen, ja, Aspekte. Ja, es gibt Streit in Familien, es gibt Konflikte in Familien, es gibt Aggressionen manchmal in Familien, es gibt Reibung. Nee. Jürgen schüttelt ganz vehement den Kopf, niemals. Es gibt Neid, es gibt Eifersucht, es gibt Geschrei, es gibt Überforderung, es gibt Ungerechtigkeit. Unter Umständen gibt es auch Gewalt. Also es gibt ganz vieles, was nicht gut läuft in Familien. Was nicht schön ist, aber was zwangsweise schon da ist. Das gibt es in jeder Familie. Und wenn wir jetzt darauf den Fokus richten und Familie nur auf diese Dinge reduzieren, ich glaube, dann würde keiner Familie mehr haben wollen. Dann wäre das die Hölle auf Erden. Dann wäre Familie schrecklich. Dann wäre es ganz furchtbar. Aber es gibt ja auch die schönen Zeiten in den familiären Beziehungen. Fällt euch was Schönes ein? Ja, was?
Dass jemand da ist.
Dass jemand da ist.
Vertrauen?
Genau, Vertrauen, kennen. Was fällt euch noch ein? Fällt noch irgendwas ein?
Liebe,
ja. Geborgenheit. Teilen? Ja, teilen. Ja, es gibt viel Gut, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt Zuneigung, gibt Trost, gibt Wertschätzung, Zärtlichkeit, Respekt, Nähe, Hilfe, gegenseitige Unterstützung. Ja, vieles, vieles. Ja. Wenn man braucht nicht so arg lange und nachdenken, da fallen einem viele, viele gute, schöne Sachen ein, die es auch in Familie gibt. Und beides macht Familie aus. Gutes und Schlechtes. Und obwohl in Familie eben auch negative Dinge vorzufinden sind, und das gilt ja auch für Gemeinde, wenn Gemeinde Familie ist, dann gibt es da genau diese Dinge. Da gibt es auch Reibung, da gibt es auch mal Auseinandersetzung, was auch immer. Und trotzdem, obwohl es das gibt, liebt Gott seine Familie innigst und heiß. Sie ist sein Augenstern, sie ist seine große Liebe. Ja, wie wir es in Johannes 3,16 da gelesen haben. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn gegeben, dass jeder Mensch zu seiner Familie gehören kann. Er will ja gern eine große Familie. Und Gemeinde ist seine große Leidenschaft, sein Augenstern, seine Liebe, sein Herz. Ja, jetzt welche Gemeinde eigentlich? Alle. Alle. Diese hier, alle anderen, die es gibt. Und die liebt er. Er liebt diese Gemeinde, hier und heute. Er liebt die existierende Gemeinde. Er liebt die Gemeinde nicht erst, wenn sie irgendwie ist, wie wir denken, dass sie sein sollte. Er liebt sie, hier und heute, jetzt und hier. Der Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25 bis 31. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Denn wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ja, Jesus liebt diese runzlige, diese fleckige, diese unvollkommene Gemeinde, damit wir durch ihn, das Wasserbad im Wort steht jetzt da, vollkommen vor Gott sind. Er macht uns vollkommen vor Gott. Durch ihn sind wir vollkommen und rein. Jetzt nicht durch uns oder irgendwas anderes, sondern durch Jesus, durch ihn, weil er hier ist und weil er wirkt. Durch ihn in unserer Mitte, jetzt, hier und heute. Er wirkt, er verändert und er handelt in und durch uns. Ich habe mich erinnert an ein anderes Bild von Familie. Das habe ich dabei, zeige ich euch mal. Uralt. Das ist eine alte Schallplatte aus meiner Kindheit. Ich glaube, ich war so 12 oder 14. Da habe ich diese Musik geliebt. Das ist die Kelly Family. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Mir geht es jetzt eigentlich gar nicht um diese Kelly Family, aber mir geht es um dieses Bild hier vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind der Papa Kelly und die Mama Kelly, die sitzen da mit all ihren Kindern in einem Boot. Und alle Kinder haben halt Instrumente in der Hand und machen Musik zusammen, ja? Das ist die Kelly Family, als Familie Musik gemacht hat. Ich glaube, 9 Kinder sind drauf oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Kinder mit ihren Instrumenten und Papa und Mama mittendrin. Dieses Bild hat mich irgendwie berührt, ganz abgesehen davon, dass ich die Musik immer so gerne mochte früher. Aber das ist so ein bisschen so ein Bild, wo ich denke, ja, so sieht Gott seine Familie. Er sitzt mittendrin, Mama, Papa mittendrin, und jedem von uns drückt er das Instrument in die Hand, wo er meint, ja, das könnte ihm oder ihr Spaß machen, da können sie wachsen und so. Er bringt uns das bei, was wir können müssen. Und das Ganze, ja, ist so ein Ding. Ihr versteht, was ich sagen will, oder? So, Gott mittendrin und er gibt uns, was wir brauchen. Und er ist drin und er erzieht uns. So. Und darauf will ich vertrauen, darauf will ich hoffen, das will ich glauben, dass Familie, ja, dass wir als Gottesfamilie so, ja, dass er da so mittendrin ist und uns verändert und uns wachsen lässt. Ja, Glauben. Der Glaube, Hebräer 11,1 heißt, ist aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Manches sehen wir nicht. Manche Instrumente können wir noch gar nicht spielen. Oder ja, manches ist noch nicht so, wie wir es gerne hätten oder wie wir glauben, dass Gott es gerne hätte. Vieles sehen wir nicht, aber Gott ist da mittendrin und am Wirken. Und das will ich glauben und das will ich mit euch gemeinsam glauben. Und ich bete noch zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass wir durch den Glauben an dich deine geliebten Kinder sein dürfen. Dass du unser Papa bist, unsere Mama bist, dass du dich um uns sorgst und kümmerst, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass du durch uns handelst, mit uns handelst, ja, und dass du nicht so bist, dass du uns irgendwelche Karotten vor den Mund hältst und uns antreibst, dass wir irgendwelchen Dingen nachjagen müssen, sodass wir ja irgendwann erschöpft sind, sondern dass du mit uns wirklich in einem Boot sitzt. Und dass du wirkst in uns und durch uns und mit uns. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich bin so froh, dass du da bist. Amen.